ARD Sounds.
Die Reportage. Ein Podcast von BR24.
Schnellzug Nummer 889 hat den Hauptbahnhof Vilnius in Litauen pünktlich um kurz vor sieben verlassen. Ganze drei Waggons ist der Zug lang. Und schnell ist zumindest das WLAN an Bord. Der Zug fährt eher gemächlich durch den grauen litauischen Morgen. In 4,5 Stunden gegen 11.30 Uhr sollen wir die lettische Hauptstadt Riga erreichen. Schwer vorstellbar bei dem Tempo. Dabei sollte sie längst fertig sein, die neue Schnellzugverbindung Rail Baltica, die das Bahnfahren im Baltikum endlich attraktiv macht und die gesamte Region mit Warschau, Berlin, Westeuropa verbindet.
Difficult to say, maybe 3-4 times per year.
Vitali Ivanovs nimmt den Zug von Vilnius nach Riga mehrmals im Jahr. Meistens fahre er die Strecke aber lieber mit dem Auto, erzählt der 58-Jährige leicht grimmig zwischen zwei Telefonaten. Mit dem Bahnfahren sei das ebenso eine Sache in Litauen, Lettland und Estland. Zu wenige Verbindungen, langsame Züge und eine Spurbreite, die anders ist als die in Westeuropa.
Früher bin ich oft von Warschau per Zug Richtung Osten nach Litauen gefahren. An der Grenze bedeutete das, man muss 4 Stunden warten, weil die Techniker den gesamten Zug auf andere Fahrgestelle umsetzen müssen, wegen der größeren Spurbreite bei uns. 4 Stunden und du darfst nicht raus aus dem Zug währenddessen.
Erst vor wenigen Jahren wurde zumindest das Teilstück von der polnischen Grenze bis nach Kaunas, der zweitgrößten Stadt in Litauen, an die europäische Standardspurbreite von 1435 Millimetern angepasst. Immerhin sind die langen Wartezeiten an der polnisch-litauischen Grenze seitdem Geschichte. Alle anderen Züge im gesamten Baltikum, wie auch in Finnland, fahren auf der russischen Breitspur von 1520 Millimetern. Ein technisches Erbe, das bis in die Zarenzeit Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Was den Zugverkehr betrifft, ist die Region damit bis heute vom Rest Europas abgeschnitten. Aber auch innerhalb der baltischen Länder wurde der Schienenverkehr lange vernachlässigt. Den sogenannten Schnellzug von Vilnius nach Riga und weiter ins estnische Tallinn gibt es erst seit Ende 2024. Die Rail Baltica? Klar, die Eröffnung der Schnellzugtrasse durch das gesamte Baltikum sei doch längst überfällig, findet Vitali Ivanovs. Rail Baltica. Davon haben die meisten Menschen in Deutschland, England oder Frankreich noch nie etwas gehört. Dabei ist es das größte Verkehrsvorhaben in Europa. Ein echtes Jahrhundertprojekt. Wann also wird erfahren, der neue Schnellzug vom Baltikum Richtung Warschau und Berlin? Warum ist der Zug so wichtig? Und wo genau hakt es bis heute bei der Umsetzung des Mammutprojekts?
Die Rail Baltica ist extrem wichtig, nicht nur für uns als Litauer, die nach Riga oder Tallinn reisen wollen und umgekehrt, sondern auch, um näher an Warschau und Westeuropa heranzurücken. Das ist eines der wichtigsten Projekte der letzten Jahrzehnte, denke ich. Und auch, wenn sie noch nicht fertig ist, die Rail Baltica wirkt schon heute wie ein Booster für vieles. Und sie wird enorme wirtschaftliche Bedeutung haben, wird Frachtgüter transportieren und natürlich auch militärisch genutzt werden können.
Auch Antanas Kudirka nimmt an diesem Morgen den Zug in Richtung Lettland. Er sitzt mit seiner Familie im selben Waggon. Ein Wochenendausflug in die lettische Hauptstadt. Der Zug hat gerade in Jonava gehalten. Ab jetzt fahren wir entlang des künftigen Rail Baltica-Abschnitts nach Riga. Denn Vilnius, wo unser Zug gestartet ist, wird nicht unmittelbar an der neuen Hochgeschwindigkeitstrasse liegen. Litauens Hauptstadt liegt zu weit östlich und soll über eine ebenfalls neue Zubringerlinie mit der Hauptstrecke verbunden werden. Antanas Kudirka schaut aus dem Fenster, weist kurz mit der Hand Richtung Südosten. Irgendwo da hinten, nur wenige Kilometer von Jonava, liegt das Städtchen Rukla. Dort hat die deutsche Bundeswehr vor gut einem Jahr eine Kaserne bezogen. Bis Ende 2027 sollen in Rukla und an einem weiteren Standort knapp 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert werden, um die NATO-Ostflanke zu stärken.
Die deutsche Brigade in Litauen, das ist eine sehr gute Nachricht für uns. Es belegt, dass es eine echte Solidarität der Europäer untereinander gibt, weil die Gefahr hier im Baltikum ist sehr real und förmlich greifbar. Darum müssen wir vorbereitet sein. Im Moment sind Russlands Kräfte in der Ukraine gebunden. Die echte Bedrohung für uns entsteht dann, wenn der Krieg dort beendet ist. Was plant Putins Regime nach der Ukraine? Wir könnten dann die Nächsten sein. Das muss jedem klar sein. Und die Rail Baltica ist ein wichtiges Puzzleteil in diesem Prozess der Vorbereitung. Denn wir werden das hier nicht aufgeben. Wir wollen hier leben, in Wohlstand und Frieden.
Die Idee, eine durchgehende Zuglinie im Baltikum zu bauen, entsteht schon in den frühen 1990er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der erneuten Unabhängigkeit Estlands, Lettlands und Litauens. Wirklich geplant wird die Rail Baltica dann erst ab dem Jahr 2010. 4 Jahre später gründen die drei baltischen Länder ein Joint-Venture-Unternehmen mit Sitz in Riga. Es soll den Bau der Linie koordinieren. Knapp 6 Milliarden Euro. Mit dieser Summe wird anfänglich geplant. 2020, später 2026 als Zielmarke für die Inbetriebnahme ausgegeben. All das ist längst Makulatur. Die Frage heute lautet, werden die ersten Züge im Jahr 2030 rollen? Und wird bei den Gesamtkosten noch die 30 Milliarden Euro Marke gerissen? Andis Linde steht an diesem nasskalten Morgen auf der größten Baustelle im Baltikum. Der Ingenieur ist Chef des Konsortiums, das in Riga den ultramodernen Rail Baltica Bahnhof baut. Firmen aus Lettland, Belgien und Italien arbeiten hier zusammen.
Wir befinden uns mit diesem Teilprojekt der Rail Baltica mitten im Zentrum von Riga. Das ganze Areal ist 3 Kilometer lang. Wo wir jetzt stehen, um uns herum, das ist der eigentliche Bahnhof. In dem Bereich über uns werden die Züge halten. In der Ebene darunter sind die Anschlüsse an den öffentlichen Nahverkehr.
2028 soll der Bahnhof fertig werden. Das könnte klappen, meint der Koordinator. Wie imposant der Bau ist, zeigt sich jedenfalls auch heute schon. Das Dachgerüst aus weit geschwungenen Stahlgittern steht. In diesem Sommer soll die Verglasung folgen. Der Bahnhof liegt nur wenige 100 Meter entfernt von der Düna. Der Fluss, lettisch Daugava, ist der längste im Baltikum und fließt mitten durch Riga. Über eine neue Brücke werden die Hochgeschwindigkeitszüge später einmal vom neuen Zentralbahnhof bis zum Flughafen Riga auf der anderen Flussseite fahren. Auch am Airport wird gerade ein komplett neuer Bahnhof gebaut. In 2 Jahren also sollen die beiden Bahnhöfe in Riga inklusive Brücke über die Düna fertiggestellt sein. In Betrieb gehen werden sie dann freilich noch nicht können, denn die Rail Baltica Linie insgesamt soll ja frühestens 2030 an den Start gehen. Wobei viele unabhängige Experten sagen, auch dieses Ziel ist inzwischen kaum erreichbar. Dass solche Mega-Verkehrsprojekte mit eklatanten Kostensteigerungen sowie mit Verzögerungen beim Bau verbunden sind und dadurch ins Schlingern geraten, das ist ein bekanntes Problem, nicht nur im Baltikum, auch in Westeuropa. Die entsprechende Liste allein in Deutschland ist lang, angefangen beim Berliner Flughafen BER bis hin zu Stuttgart 21. Mit dem Thema Rail Baltica beschäftigt sich auch Carlis Lessig seit vielen Jahren. Der 39-Jährige ist Dokumentarfilmer, lebt und arbeitet in Riga. Seine Recherchen hat er 2024 in einer aufwendigen Doku verarbeitet. Von Anfang an sei klar gewesen, es gibt zwar Probleme, Hürden und fehlende Koordination bei der Planung der Bahnlinie.
Aber vor allem war das doch erstmal eine absolut herausragende Sache für die baltischen Länder. Etwas von dieser Größe hatte es hier noch nicht gegeben in der Vergangenheit, wenn überhaupt nur in der Sowjet-Ära. Und ich unterstütze das Projekt bis heute. Es hat ja auch eine starke symbolische Kraft. Wir kappen damit auch die letzten verbliebenen Verbindungen mit der Sowjetunion, mit Russland und ersetzen sie durch eine Anbindung an Westeuropa. Umso erstaunter war ich, als ich feststellen musste, es herrscht ein großes Chaos rund um die Rail Baltica, wenn man sich das näher anschaut. Und das betrifft alles, den Bau, die Planung, die Finanzierung. Niemand hatte wirklich die Fäden in der Hand, aber alle taten so, als sei alles unter Kontrolle. Nichts war unter Kontrolle. Es gibt zum Beispiel eine Szene in unserer Doku, da sitzen wir in einem Konferenzraum in der Rail Baltica Zentrale in Riga und einer der Manager will uns auf seinem Laptop einige Details aus dem Hauptvertrag des Projekts zeigen. 10.000 Seiten hat der Vertrag. Er findet sich aber überhaupt nicht zurecht, weil es so viele Versionen gibt von diesem Vertrag. Er sucht und sucht und das zeigt einfach, wie chaotisch das Ganze ist.
Als Beispiel für das teils unkoordinierte Vorgehen beim Bau der Bahnlinie nennt er auch die beiden modernen Bahnhöfe, die gerade in Riga gebaut werden. Das habe in Litauen und Estland zum Beispiel für viel Kritik gesorgt.
Wir haben eben nicht mit der Bahnlinie selbst angefangen. Nein, Lettland baut erstmal zwei riesige Bahnhöfe. Das ist aber doch eine merkwürdige Reihenfolge. Wir werden also zwei tolle Bahnhöfe haben, aber keine Schienen und Züge, die da ankommen und losfahren. Ziemlich kurios das Ganze. Wo da die Logik sein soll, ich weiß es nicht.
Ein Projekt mit vielen Ungereimtheiten. Davon kann auch eine ehemalige Insiderin ein Lied singen, Baiba Rubessa. 2015 wird die Lettin CEO des Rail Baltica Konsortiums mit Sitz in Riga. 3 Jahre später schmeißt sie hin. Heute sagt sie:
Es ist das beste Projekt, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und es bricht mein Herz, dass die 3 Regierungen des Baltikums sich nicht zusammenraufen können, um ein richtig fantastisches Projekt für erstens mal für die Wirtschaft, zweitens also für die Passagiere, für die Sicherheit und so weiter, einfach nicht realisieren können auf eine normale Art, dass es so schwer sein würde, das hätte ich mir nie, absolut nie vorgestellt.
Sie habe von Anfang an das Gefühl gehabt, gegen Windmühlen zu kämpfen. Das hat die 72-jährige ehemalige Managerin einmal in einem früheren Interview über ihre Rail Baltica-Zeit gesagt.
Einen Tag, nachdem in der Öffentlichkeit es bekannt gegeben würde, dass ich RB Rail leiten würde, hat mich ein sehr einflussreicher Lette angerufen und gesagt, wir müssen mal Kaffee trinken. Und es ist ein Mensch, der weiß, wo viele Millionen und Milliarden hingehen für Unternehmen. Und er sagte ganz klar zu mir, verstehst du, dass du dafür verantwortlich sein willst, Milliarden von der Europäischen Union zu verteilen.
Denn das Ganze ist vor allem ein EU-Projekt. 85% der Rail Baltica-Kosten trägt Brüssel. Es habe stets großes Misstrauen geherrscht zwischen den beteiligten Ländern, vor allem zwischen Litauen und Lettland, erinnert sich Rubessa.
Wenn 3 Balten zusammenkommen, wenn es egal welchen Projekt gibt, dann ist die Regel 2+1. 2 stimmen zu, einer ist dagegen. Das Einzige, das wir jemals alle 3 gemacht haben, war the Baltic Way, die Kette zur Unabhängigkeit zwischen den 3 baltischen Staaten.
The Baltic Way, der baltische Weg. Die Bilder davon gehen im Sommer 1989 um die Welt. 2 Millionen Menschen, Litauer, Letten, Esten, die sich auf einer Strecke von 700 Kilometern an der Hand nehmen, um so gegen die Sowjetunion und für ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren. Auch Eva Clarita Petai kann sich noch lebhaft hieran erinnern. Die deutsche Politologin und Historikerin hat selbst viele Jahre lang in Lettland und Estland gelebt und an Hochschulen dort gelehrt. Das mit der Einheit im Baltikum sei aber ebenso eine Sache, sagt Petai.
Historisch ist das Baltikum als Begriff vor allen Dingen eine Fremdzuschreibung, nicht eine Eigenzuschreibung. Das heißt, meistens wird damit, also historisch, eher das heutige Lettland und Estland verstanden. Und eben bei uns auch das Baltikum ist eigentlich erst im 20. Jahrhundert entstanden als Begriff. Wahrscheinlich auch im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen dann nach dem Ersten Weltkrieg. Das Binnenklima unter diesen 3 Staaten war immer sehr separat. Also Lettland und Estland haben ja eine weitgehend parallele Geschichte. Aber vor allen Dingen sprachlich haben sie wirklich keinen gemeinsamen Nenner.
Estnisch nämlich ist mit dem Finnischen verwandt. Letten und Litauer wiederum haben sprachlich durchaus viel gemeinsam. Das überwiegend katholische Litauen war aber historisch immer eng mit Polen verbunden, nicht mit Lettland. Litauer, Letten und Esten ticken ziemlich unterschiedlich. Dazu gibt es eine kurze Anekdote, die man bis heute oft hört in der Region. Es geht um den unterschiedlichen Umgang mit dem sowjetischen Erbe nach 1990.
Diese Lenin-Denkmäler in den Hauptstädten, die wurden ja alle abgerissen. Und die wurden durchaus unterschiedlich abgerissen in den 3 Ländern. In Litauen haben sie erstmal ein Gebet gesprochen. Und in Lettland haben sie lange überlegt, was sie damit machen. Und dann haben sie eine Kommission gebildet, um zu entscheiden, was sie damit machen. Und in Estland haben sie darum herum gestanden, haben erstmal ein paar Stunden geschwiegen. Und dann haben sie zum Telefon gegriffen haben in Finnland angerufen und haben ein Joint Venture gemacht, um das Beste aus diesem Ding zu machen. Und das ist wirklich, das ist sehr aussagekräftig, finde ich immer, diese Anekdote oder dieser Witz.
Ein baltisches Nationalgefühl, eine baltische Identität jedenfalls gäbe es nicht, betont wie Balba Rubessa auch die Baltikum-Expertin Eva Claritta-Petay. Und dass in den drei Ländern viele gerne ihr eigenes Süppchen kochen, das zeigt sich eben auch bei der Umsetzung des Rail Baltica-Projekts. Hinzu kommt laut der ehemaligen Rail Baltica-Chefin Balba Rubessa, auch Moskau sei das Bahnprojekt von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen.
Das Letzte, was die wollen, ist, dass hier irgendwie eine andere Route geschaffen wird, wo man also von Helsinki nach Warschau oder Berlin fahren kann. Und ich glaube, sehr viel wurde getan, um Sachen schwerer zu gestalten, langsamer zu gestalten und so weiter in Lettland als sonst was. Da ist viel Geld und viel Einfluss geflossen, um Rail Baltica, wenn nur möglich, zu zerstören.
2015 etwa musste der Chef der lettischen Eisenbahn seinen Posten wegen Korruptionsvorwürfen räumen. Er soll 500.000 Euro Schmiergeld angenommen haben. Die Spuren führten damals nach Russland und zur dortigen staatlichen Eisenbahngesellschaft. Wirklich aufgeklärt wurde der Fall nie, aber Russland sei immer präsent gewesen, wenn es um die Rail Baltica ging, im Geheimen oder ganz offensichtlich.
Man weiß das von Pressekonferenzen. Wir hatten immer von der russischen Botschaft Leute, die jede öffentliche Diskussion besucht hat. Haben wir einander gewunken, sozusagen.
Eisenbahnlinien sind strategisch wichtig. Das zeigt das Beispiel Ukraine. Als Russland 2014 die Krim annektiert, hat der Bau einer Eisenbahnbrücke als Verbindung der Halbinsel zum russischen Festland oberste Priorität für den Kreml. 8 Jahre später marschieren russische Truppen in die Ukraine ein. Und auch dort spielt die Bahn beim Transport von Mensch und Material eine wichtige Rolle. Umso mehr, als Russland und die Ukraine die gleiche Spurbreite haben. Die russische Breitspur trennt auch das Baltikum bisher vom europäischen Bahnnetz. Das sei aber nicht das einzige Problem für die baltischen Länder, sagt Justina Budginaite-Fröli. Die Litauerin ist Sicherheitsexpertin beim Atlantic Council, einer Denkfabrik mit Sitz in Washington D.C.
Also all die Transportinfrastruktur und eigentlich nicht nur die Transportinfrastruktur, sondern auch Energieinfrastruktur zum Beispiel im Baltikum gebaut wurde, wurde sie als Ost-West-Anbindung gedacht und so konzipiert, dass man die Anbindung natürlich vom Kernland Russlands an die baltischen Häfen hat, um die Güter bequem zu transportieren. Da kommen wir auch zu diesem Problem, dass die baltischen Länder auch bis heute besser an Russland und an Belarus im Transportbereich angebunden sind als zu den NATO-Verbündeten in Westeuropa.
Auch darauf ist die Rail Baltica eine Antwort. Sie schafft eine Verbindung auf der wichtigen Nord-Süd-Achse in Richtung Polen. NATO-Experten haben ausgerechnet, ein Schnellzug auf der neuen Rail Baltica-Linie könnte mit 40 Waggons einen 6 Kilometer langen Militärkonvoi auf der Straße ersetzen. Und im Fall eines militärischen Konflikts könnten über die Schnellzugtrasse 140.000 Zivilpersonen pro Tag Richtung Westen gebracht werden. Dabei passieren alle Züge auch das, was die Politologin Budginaite-Fröli als neuralgischen Punkt auf der Strecke bezeichnet, die Suwałki-Lücke, das dünn besiedelte Grenzgebiet zwischen Litauen und Polen. Auf der Landkarte sieht man, die Suwałki-Lücke ist wie ein geografischer Flaschenhals, die einzige Landverbindung zwischen dem Baltikum und Westeuropa. Das Gebiet liegt wie eingekeilt zwischen Belarus im Osten und der russischen Exklave Kaliningrad im Westen.
Die Suwałki-Lücke ist so gute 70 Kilometer breit, also so wirklich Nadelöhr. Und man kann sich vorstellen, was passieren könnte im Falle eines militärischen Konflikts. Und das ist ganz bestimmt auch der Ziel von Russland, diese Lücke zu schließen, dass keine Verstärkung, keine militärische Güter von NATO-Verbündeten ins Baltikum gelangen. Und die Länder sind erledigt. Deswegen ist natürlich diese Suwałki-Lücke zu stärken. Und zwar, um diesen Transportweg offen zu halten, um da möglichst schnell durchkommen zu können, ohne Zeitverluste.
Klar ist, weitere Verzögerungen kann man sich eigentlich nicht leisten beim Bau der Eisenbahnlinie. Darum soll sie nun vorerst in einer abgespeckten Version in Betrieb gehen, eingleisig und ohne die großen Passagierterminals wie etwa in Riga. Deren Anbindung an die von Tallinn bis zur polnischen Grenze verlaufende Kernlinie soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, irgendwann nach 2030. Ebenso der Ausbau eines zweiten Gleisbettes. Wer sich über den aktuellen Stand des Projekts informieren will, findet auf der Rail Baltica Website eine aufschlussreiche Karte. Sie zeigt genau diesen Verlauf der eingleisigen Haupttrasse, die nun offiziell als Phase 1 des Projekts betitelt wird. Die Karte liegt aber auch ziemlich schonungslos offen. Phase 1 hat noch einen gehörigen Weg zu gehen, denn weite Teile der dargestellten Streckenführung sind gelb unterlegt. Und gelb bedeutet in Planung. Gebaut wird dort, wo es blau ist auf der Karte. Und grün für completed, fertiggestellt, findet man bislang nur in der Legende. Denn fertig ist de facto noch kein Streckenabschnitt. Die Kartenansicht bestätigt auch das, was der Dokumentarfilmer Kalis Lessinš berichtet, dass nämlich in Lettland an der eigentlichen Bahnlinie so gut wie gar nicht gebaut wird. Bis heute nicht. Lettland ist fast komplett gelb in der Kartenansicht. Auf die Karte wirft auch Kalev Stoicescu von Zeit zu Zeit einen Blick. Er ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im estnischen Parlament und wundert sich immer wieder über seine lettischen Nachbarn.
On the Estonian side, I see no bells ringing that we will not.
Hier in Estland spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir tatsächlich 2030 oder 31 fertig werden mit unserem Teil der Rail Baltica. Wir liegen recht gut im Zeitplan. Bei Lettland habe ich da so meine Zweifel. Nicht unbedingt, was die Strecke südlich von Riga nach Litauen angeht, sondern vor allem den Abschnitt Richtung Norden, also nach Estland. Und das sagen wir unseren lettischen Freunden auch ziemlich deutlich. Man stelle sich das vor. Schnellzüge, die von hier, von Tallinn, Richtung Westeuropa starten und hinter der lettischen Grenze immer noch Wald statt Schienen.
Fast zwei Tage. So lange dauert die 1600 Kilometer weite Zugfahrt von Tallinn bis nach Berlin heute. Mit zig Umstiegen. Mit der Rail Baltica sollen es nur noch 14 Stunden sein, wenn sie irgendwann fertig ist, die neue Schnellzuglinie. Dabei liegen die Esten offenbar ganz gut im Plan. In Litauen wird aktuell über eine Fertigstellung 2033 diskutiert. Und einige lettische Stimmen unken immer wieder mal. Das gesamte Projekt müsste eigentlich komplett neu aufgezäumt werden. Wann tatsächlich Züge über die neue Hochgeschwindigkeitstrasse rollen werden, das lässt sich auch heute nicht wirklich sagen. Dafür aber, wie wichtig es für die Menschen im Baltikum ist, das Jahrhundertprojekt Rail Baltica.